Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser morgendliches Format Investments und Exits. Jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPOs oder über alles, was das VC-Herz begehrt. Heute bei uns zu Gast mal wieder David Fischer. Er ist Principal von HV Capital und er vertritt Jan Mitschaika, der ja unser regelmäßiger Gast ist. Mit David macht es aber nicht minder Spaß und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn er hat 2 coole Themen mitgebracht. Zum einen geht es heute um Fashion und zum anderen geht es heute um die Baubranche. Und das sind wirklich 2, ich finde, sehr, sehr coole Themen, die wir ja, ich finde, auch relativ ausführlich besprochen haben. Ist ein cooler Plausch geworden. Deswegen freut euch jetzt auf David Fischer von HV Capital.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ja, ich freue mich sehr. David Fischer ist wieder hier von HV Capital. Hallo David.
Hi Jan, freut mich im neuen Jahr auch mal wieder hier sein zu dürfen.
Sehr cool, dass wir sprechen. Ja genau, wir haben glaube ich Anfang Dezember zum letzten Mal gesprochen. Ne? Und ja, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie bist du ins Jahr gestartet? Und vielleicht auch, wie ist denn dein Blick oder euer Blick auf den Markt gerade?
Ja, gerne. Wir sind glaube ich ganz gut ins neue Jahr gestartet. Ich glaube 2023 hat überraschenderweise, ich glaube, aktiver angefangen, als viele im Dezember noch prognostiziert haben, wo ich auch sehr froh drum bin. Ich glaube, viele Neugründungen, viele spannende Firmen und ja, es macht Hoffnung, dass das Jahr ein gutes wird.
Ja, ich bin irgendwie, also bei mir ging der Optimismus los mit der ganzen ChatGPT-Geschichte. Da habe ich gedacht, jetzt kommt so eine AI-Welle, da wird jeder draufspringen. Ich weiß nicht, wie ist dein Blick da drauf? Seht ihr das schon viel gerade? Also so AI-Themen?
Ja, da sehen wir immer mehr. Ich finde, der Trend ist zwar von jungen Firmen schon noch vermehrt in USA. Und klar ist dieser Bubble dann im Silicon Valley um ChatGPT drumherum. Das ist dann, glaube ich, einfach ein bisschen ja vor Europa, ehrlicherweise. Aber ich finde, das sieht man hier und auch im Allgemeinen. Ich glaube, die Stimmung gerade bei Unternehmer, was zu starten, vielleicht, was man letztes Jahr oft gehört hat, so dass die Hälfte aller Fortune 500 Firmen in Krisen gegründet wurden, trägt irgendwie so die ersten Früchte. Weil ich finde, man sieht dann doch viele, die jetzt was starten, was ein sehr gutes Zeichen ist, ehrlicherweise.
Für die, die dich jetzt noch nicht kennen oder auch vielleicht HV Capital noch nicht kennen, vielleicht noch ein paar Sätze zu euch. Dann kannst du ja vielleicht auch in dem Kontext sagen, welche Themen für euch gerade spannend sind.
Gern. HV Capital, wir investieren aus der 9. Vorgeneration raus, investieren seit über 22 Jahren in Startups. Ich selber jetzt seit 5 Jahren bin Principal im Investment Team. Wir haben einen sehr breiten Fokus. Das heißt, wir machen gerade alles von Pre-Seed bis unser Growth-Team, die in Series Cs investieren und auch als Team haben wir da, sind wir breit aufgestellt. Ich schaue mir vermehrt Sachen an, die in den Disruption of Commerce Space fallen. Also alles, was irgendwie E-Commerce-Firmen, Consumer-Firmen, Allgemeinfirmen enabled und auch noch ja drumherum B2B-Marktplätze etc. Und wir haben aber auch Kollegen, die schauen sich Deep Tech an, bis hin zu die klassischen Consumer Plays. Also ich glaube, für allen, die was könnten, hoffentlich was dabei, die richtige Ansprechperson. Und genau.
Ja, du dann vielleicht dann fast schon als Brücke zum ersten Thema heute. Ist denn D2C für dich Disruption of Commerce oder ist das quasi Commerce, der disrupted werden kann noch?
Gute Frage. Ich glaube, das ist, ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein, das ist fast der
zu viele verschiedene hier. Leute. Zu auch, ne? Ja, genau.
Genau.
Nicht, dass wir den E-Commerce auf die Füße treten und den Retailern, ne?
Nee, das will ich nicht. Aber ich glaube, ehrlicherweise, was man ja über die letzten Jahre ein bisschen gelernt hat, ist, dass D2C-Firmen, pure D2C-Firmen auch irgendwann in den Retail oft gehen, um einfach den kompletten Markt auszuschöpfen und nicht irgendwie den Retail links liegen zu lassen. Deswegen würde ich eher sagen, ich glaube auch, dass das fast ein Enablement of Commerce. Ich glaube, es gibt kaum, oder mir fällt ehrlicherweise gerade auch keine einzige Firma ein, die rein im D2C-Space geblieben ist, sondern eigentlich so die klassischen deutschen Beispiele sind dann auch auf Dauer, als die Brand stark genug war, in den Retail gegangen.
Ist das ein Trend, den du begrüßt? Weil also ich sehe das auch immer wieder, ne? Also jetzt mal Mr. Spexo als Beispiel vielleicht auch, also jetzt nicht nur im Fashion-Bereich, sondern auch oder auch hier My Müsli ist ja vielleicht auch so ein Beispiel, ne? Die einen machen es mit eigenen Stores, die anderen gehen einfach über den Kanal des Retail. Aber man gibt ja eigentlich so ein bisschen den Vorteil, den man sich mal erarbeitet hat oder vielleicht auch Teil von der Equity-Story war, den gibt man eigentlich auf, ne?
Jein. Ich begrüße das ehrlicherweise sehr, weil ich finde, man hat dann einfach noch viele Segmente, sei es ein Mr. Spex, sei es ein Foodspring, sei es ein My Müsli etc., wo größtenteils des Verkaufs einfach offline stattfindet. Und selbst wenn man sich online eine sehr, sehr gute Brand aufgebaut hat, wird man, glaube ich, nicht, sind wir noch nicht in einer Zeit, wo man jeden Konsumenten dazu kriegen wird, das digital zu kaufen. Ich glaube, das haben wir auch während Corona einfach gemerkt, wo viele gesagt haben, hey, jetzt ist die Zeit, wo die Retailer aussterben. Das Post-Pandemie muss man ja sagen, dass es eigentlich fast wieder zurück ist zu alten Habits, im Sinne, dass man ja eigentlich wieder deutlich weniger wieder online shoppt und auch wieder zurück zum Retail geht. Und deswegen finde ich es auch für D2C-Brands oftmals eine sehr gute und faire Strategie, irgendwann auch den Retail zu benutzen. Ich glaube, das, was man sich aufbaut und die Kundenbindung pure D2C, das sind so viele Learnings, die man im Retail sehr, sehr gut anwenden kann. Ich glaube, man sollte aber sich als D2C-Brand nicht davor verschränken, in den Retail zu gehen.
Ja, gibt ja, glaube ich, immer wieder auch die Diskussion, ob Retail dann hinterher, ich glaube, bei Mr. Spex war das so, aber vielleicht auch bei so Fashion-Brands wie On Shoes oder sowas, ne, die dann, glaube ich, immer sagen, Retail ist für sie auch ein Marketing-Kanal, also vielleicht um eine Marke aufzuladen, aber dann ist, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, heißt es eigentlich, man kann den Markt nicht gänzlich erschließen, wenn man nicht über den Retail auch geht, ja?
Ja, das ist einer meiner Learnings die letzten Jahre.
Ja, dann lass uns vielleicht mal hier zum ersten Thema hier kommen, weil da sind wir über einen alten Bekannten gestolpert, ne? den man quasi in der Szene schon wirklich lange kennt. So, man kann fast sagen, so ein Szene-Star, ne?
Ja, genau. Den Roman, Roman Kirch, der vor 3 Jahren in eine D2C-Brand investiert hat, wo er, glaube ich, einen ganz guten Riecher hatte, wenn man jetzt drauf schaut.
Mhm. Und den kennt man deswegen schon, weil er, glaube ich, mit Casacanda hießen die damals, ne? Einen superschnellen Exit, glaube ich, hatten an ein Unternehmen, Fab.com. Die gibt's, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ne? Aber die haben auf jeden Fall sehr, sehr schnell, glaube ich, das Unternehmen damals übernommen, ne?
Genau, ich glaube, das wurde damals ziemlich schnell übernommen. Danach hat er dann selber Lesara gestartet, woraus leider ja nichts geworden ist. Und ist aber der E-Commerce-Welt treu geblieben und hat diverse D2C-Investments gemacht, weswegen ich mich da auch immer gerne diesbezüglich mit ihm austausche. Und ich glaube, da haben wir jetzt die erste Consumer-Investment-Runde im neuen Jahr. So wirklich als D2C-Brand hier vor uns. Und das freut mich natürlich für Roman, das Team und alle Beteiligten.
Und das Unternehmen, über das wir sprechen, heißt On Vacation. Ich kannte die jetzt nicht. Das zeigt so vielleicht ein bisschen, dass ich modisch dann noch dazulernen muss, ja. Aber du kanntest die, ne, glaube ich.
Genau. Hab auch diverse Klamotten und muss auch sagen, der Klaas Häufer Umlauf hat ja investiert und er hat das wohl über den seinen LinkedIn-Algorithmus gefunden. Und so ist bei mir damals auch passiert, bevor ich Roman das erste Mal von oben bis unten in den Klamotten gesehen habe, habe ich das auch darüber gesehen, habe gedacht, ey, die haben irgendwie coole Klamotten mit coolen Sprüchen drauf, da muss ich mir mal was bestellen. Und fand irgendwie auch die, ich glaube, das ist eine ziemlich nachhaltige Produktion mit Bio-Baumwolle etc. Ziemlich sinnvoll und hatte mir da mal was bestellt. Und das hat mich natürlich jetzt umso mehr gefreut, dass es so ein kleiner, junges Streetwear-Brand auch 3 Jahre später dann noch gibt.
Und die Faszination da drin, also jetzt rein vom Businessmodell her, also erstmal ist, glaube ich, für Männer und Frauen, ne? Ich habe gesehen und auch Unisex und so weiter, sie sind schon relativ breit aufgestellt, also jetzt quasi auch Frauen könnten das im LinkedIn-Algorithmus gezeigt bekommen. Ein relativ großes Sortiment schon, aber trotzdem, was machen die jetzt anders als andere? Weil man kann jetzt auch sagen, Fashion ist halt Fashion, warum braucht das jetzt noch einen neuen Player?
Ja, ich glaube, das muss man bei Brands ja immer hinterfragen, warum, weshalb, wieso und warum schaffen es einzelne Brands. Und ich glaube, das ist auch gerade das Schwierige, in Brands zu investieren und warum auch viele VCs davor zurückschrecken. Ich glaube, was das Team einfach sehr, sehr gut gemacht hat, ist einfach auf hohe Qualität zu setzen. Ich finde die T-Shirts, ich bin da echt ein großer Fan von. Ich glaube, man hat dann so einen kleinen Viralität geschaffen, in denen diverse, ich glaube, so deutsche Promis in Anführungszeichen, die Klamotten irgendwie getragen haben. Und halt über Limited Editions, also ich hatte mich da eben ein bisschen eingelesen, die haben da mit Hugo Boss was gemacht, Zalando und auch ja, diversen Promis, und ich glaube, das ist was, was einfach in, im Gesamtpaket dann einfach gut funktioniert für so eine Brand.
Und man sieht es ja momentan bei den Zalandos dieser Welt oder About You und so weiter, dass die alle eigentlich Probleme haben, ne? Auch bei On Vacation sieht man zumindest Sale up to 50% off. Ist das generell gerade ein Problem für den Markt? Mussten die jetzt vielleicht deswegen auch eine Finanzierungsrunde abschließen? Und wo ist dann so nach vorne raus die Fantasie? Also, weil es könnte ja auch sein, dass dieses ganze Thema, es wird immer wieder diskutiert, dass dieses ganze Thema mit dieser Saisonware, ne? Dass man irgendwie jedes Jahr eine neue Kollektion rausbringen muss oder jede Saison, manche Brands sogar, glaube ich, 5, 6, 7 Mal im Jahr, dass das eigentlich so ein bisschen, weiß nicht, outdated ist. Ne?
Ja, also ich hatte in der Pressemitteilung gelesen, dass die Company profitabel ist, was mich sehr gefreut hat und dieses Jahr einen niedrigen zweistelligen Millionenumsatz anpeilt. Ich glaube, wenn du als Vision fragst für Streetwear-Brands, da schwebt allen im Kopf eine Marke, die jetzt auch in Berlin einen Store eröffnet haben, Supreme. Die wurden für 2,1 Milliarden 2020 übernommen. Das ist, glaube ich, so das Ziel für jede, okay, für jede Streetwear-Brand. Ich glaube, da ist On Vacation noch ein Stück weit weg, aber ich bin ja optimistisch. Ich sage immer, das Glas ist halb voll, nie halb leer.
Aber Supreme, das war ein weiter Weg, ne? Das ist ein Unternehmen, das ist in den 90ern gegründet worden.
Genau, das ist in den 90ern gegründet worden. Das ist auch, glaube ich, dann ein langer Weg vor sich. Ich glaube, auch die Streetwear-Brand On Vacation, wenn sie das irgendwann mal anstreben, hat da einfach einen langen Weg vor sich. Und das ist auch ein Grund, warum, wie gesagt, oftmals VCs vor D2C-Cases und insbesondere Modemarken zurückschrecken. Aber ja, ich glaube, bisher hat das Team viel richtig gemacht und wer weiß, wo sich die Company hin entwickelt.
Also den Shirts, ich guck hier die ganze Zeit auf die Kollektionen drauf, den Shirts kann ich total viel abgewinnen. Das ist ein toller Stil, muss ich sagen. Zeitgleich frage ich mich trotzdem, langt das heutzutage? Weil also hinterher ist es ja dann doch, jetzt, ich fand das eben mit dem LinkedIn-Algorithmus spannend, was du gesagt hast, man muss ja irgendwie herausstechen, man muss ja irgendwie möglichst günstig seine Kunden erreichen und dann irgendwie auch dieses Storytelling, wenn du sagst, das ist so ein bisschen so ein Promi-Faktor noch, das heißt ja irgendwie Influencer, Testimonials und solche Geschichten, das ist schon eine ganze Klaviatur, die man heute beherrschen muss, oder?
Total. Ich glaube, was auch das Team hier sehr, sehr gut gemacht hat, ist, dass die Marke oftmals auch auf den T-Shirts ist als Slogan, aber man, weil es halt on vacation, also im Urlaub, wird nicht so oft dann als Brand wahrgenommen. Also ich kenne es von mir selber, ich trage ehrlicherweise nicht so gern sichtbare Marken. Ich finde, das ist irgendwie nicht mehr so Trend der Zeit, aber bei On Vacation, da würde ich jetzt nicht direkt per se darauf schließen, das ist jetzt eine Marke. Und ich glaube, das ist, was hier viel auch geholfen hat. Und dann natürlich auch, ich glaube, man braucht immer so 3 bis 5 Interaktionen mit einer Brand, bis man eigentlich was kaufen würde. Ich glaube, im Luxussegment sogar noch mehr, ich glaube, bis zu 7, 8. Wenn dir natürlich aber sowas immer wieder auffällt, ohne wirklich so dieses aggressive Brandmarketing zu haben, ist das, glaube ich, auch ein ziemlich smarter Weg, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber ja, es ist super schwierig und ich glaube oftmals auch nicht greifbar, warum manche Brands es schaffen, manche nicht. Und manchmal hängt es auch nur von einer Kollektion ab, die dann, selbst bei den großen Modelabels, die dann natürlich komplett durch die Decke geht und auf einmal so eine Brand verändern für längere Zeit.
Finde ich aber mit der Namensgebung total spannend, was du gerade sagst, weil das ist tatsächlich so, ich meine, Logos will eigentlich, ne, es gab ja irgendwie, ich glaube, Naomi Klein oder sowas, die irgendwann mal geschrieben hat, hier No Logo, und seitdem hat sich das irgendwie so ein bisschen eingebrannt. Aber wenn man hier quasi etwas auf ein T-Shirt draufdruckt, wo man das Gefühl hat, es ist gar kein Logo oder es ist gar kein Claim, dann ist es eigentlich ein anderes Feeling. Ne? Muss man vielleicht bei der Namenswahl eines Fashion-Startups auch schon mitbedenken. Ich habe gerade gedacht, mit Blick auf Jan Mitschaika, der ja heute nicht da ist, das wäre eigentlich ein cooles Thema, wo man vielleicht so guerillamäßig die Out-of-Office-Reply-Mails irgendwie kapern könnte, ne? Und dann einfach einen Banner den Leuten spendiert. I'm on vacation.
Das stimmt. Ja? Vielleicht schicke ich Jan ein T-Shirt zu in Urlaub, dann kann er das noch in seine E-Mail packen.
Ja, sehr cool. Du, und aber vielleicht nochmal ganz kurz dann zu euch, dein Blick da drauf. Wann würdet ihr, zu welchem Stadium würdet ihr in so ein Unternehmen investieren? Also kommt da jemand mit der Idee und einem Logo und einem T-Shirt, einem ersten T-Shirt um die Ecke, oder muss da jemand eher so diese knapp 2 Millionen, 2-stellige Millionen Beträge an Umsatz machen?
Ja, ich glaube, bei so einer Brand, da wollen wir schon Traction sehen. Ich selber habe ja in Everdrop investiert bei HV, und ich muss sagen, das Team hat halt einfach damals schon eine gute Traction. Man hat einfach gemerkt, okay, das ist ein Thema, was viral gehen kann, in Anführungszeichen, im Putzsegment. Und ich würde kein D2C-Investment machen, ohne diesen Proofpoint zu haben, dass sowas funktionieren kann. Weil man hat oft bei D2C-Firmen ja verschiedene Thresholds, wo man Angst hat, dass so Brands ja, an ihrem Maximum, Umsatzmaximum, würde ich es nennen, stoßen. Und das kann auch bei vielen schon bei ganz, ganz kleinen Summen sein. Deswegen wir mit unserer Fondsgröße und auch der eingangs erwähnten Investmentstrategie würden wahrscheinlich nicht in eine D2C-Brand ohne Umsatz investieren.
Dann, du hast ja ein zweites Thema mitgebracht. Eben haben wir quasi als Aufhänger gehabt Disruption of Commerce. Jetzt habe ich mich bei dem Thema gefragt, ist das überhaupt Disruption von irgendwas oder ist das quasi einfach nur Arbeitserleichterung hinterher und irgendwie so die nächste Stufe?
Da widerspreche ich dir. Ich glaube, das ist Disruption von einer kompletten Baustelle. Jeder, der mal Zeit auf einer Baustelle verbracht hat und gesehen hat, wie ineffizient das noch heute ist im 21. Jahrhundert in Deutschland und Leute sich fragen, na, wie es in Deutschland mehrere Jahre dauern kann, bis so eine Elbphilharmonie oder der BER fertig ist und fragt sich, warum das in Asien teilweise in 3 Monaten geht, die gleichen Projekte. Ich glaube, der muss einfach mal gucken, wie viel da noch analog ist. Und ich glaube, dann kann man die Frage beantworten.
Aber dann, also Disruption der Baustelle, ich meine, das klingt ja super, ne? Das ist ein cooler Slogan, auch für Spectre Automation heißen die, über die wir jetzt sprechen. Aber zeitgleich, wer wird dann da wegdisruptiert? Also ist das das Baustellenmanagement oder der Bauleiter oder wen würdest du da jetzt im Fokus sehen? Weil, also irgendwas muss ja verschwinden, ne? Das bedeutet ja quasi Aufbrechen der Strukturen, die es gab.
Nein, ich glaube ehrlicherweise, dass einfach ein Prozess komplett digitalisiert wird. Also aktuell sind einfach Bauvorhaben, werden ja schon digital geplant, aber die Ausführung ist halt einfach noch komplett analog. Also wirklich so ein Soll-Ist-Vergleich von Daten gibt es eigentlich nicht. Und das ist halt, woraus dann die Folge besteht, dass einfach Bauprojekte deutlich mehr Zeit benötigen und auch deutlich über ihrem Budget liegen, sage ich mal. Und ja, was einfach da die Lösung von Spectre ist, was ich erstmal sehr cool finde, ich muss das kurz erwähnen, endlich mal wieder in einer Company aus meiner Heimatstadt, jetzt kurz vor Karneval. Kurz vor Karneval freut mich das besonders. Macht einfach das datengetriebene Prozesse möglich. Ja? Also dass man als SaaS-Software einfach genau darauf zugreifen kann, auf verschiedene 3D-Modelle und so halt dann immer diesen Soll-Ist-Vergleich einer Baustelle hat, ja? Und halt einfach schnell sieht, okay, was sind die nächsten Arbeitsschritte, was sind die Mengen, Kosten etc. Und ich glaube, das ist was, was meiner Meinung nach total, total fehlt auf einer Baustelle. Kommt von einem Vater, der eine Baufirma hat.
Ach so, okay. Also du hast auch noch Insights, ja. Weil ich habe mir die Website angeguckt und ich finde, das sieht total, also irgendwie total cool aus, was die bauen. Und habe mich dann gefragt, was sind jetzt eigentlich die Herausforderungen? Weil das müsste ihnen ja aus der Hand gerissen werden. Also die Baubranche ist ja eine der größten Branchen überhaupt und dann ist ja der Markt entsprechend groß und wahrscheinlich auch dankbar. Also was sind jetzt die Herausforderungen für die? Sind es dann eher die Produktentwicklung oder einfach nur sich bekannt zu machen am Markt oder was wird zu sehen?
Ja, ich glaube, da sind mehrere Faktoren. Ich glaube, einmal, was extrem entscheidend wird, ist, dass das Produkt auf der Baustelle angenommen wird. Also was du eben eigentlich eingangs gesagt hattest, hey, wen disrupten die eigentlich weg? Das ist natürlich oftmals auch die Sorge einer Baustelle. Und ich glaube, da muss man schon gegen gewisse Bauleiter etc. ankämpfen, weil es ja eigentlich ein unterstützendes Programm ist. Und was natürlich letztendlich geht, dann in oder schließt in Traction. Und ich glaube, das ist was, wo das Team schon mit zu kämpfen haben wird, ehrlicherweise. Deswegen begrüße ich auch da so eine größere Seed-Runde, weil ich glaube, das macht total Sinn. Da wird man auch einiges an Zeit brauchen. Und das Zweite ist, was natürlich super spannend ist, dass das einen extrem großen Fokus auf den deutschen Markt erstmal hat. Aber da ist natürlich auch die Frage, okay, wie wächst man darüber hinaus und wie wächst man halt auch weiter? Weil es gibt natürlich auch in einige kompetitive Märkte, wo es auch schon börsennotierte Player gibt. Ich glaube, da sind halt einige Länder, Nationen schon deutlich weiter, ehrlicherweise, als Deutschland. Und das sind natürlich so ein bisschen die Herausforderungen, würde ich sagen.
Okay, aber das mit dem deutschen Markt, das ist ja wahrscheinlich eine Sache, die man relativ schnell ändern kann, ne? Also wenn ich mir das Produkt hier richtig angucke, dann sind ja jetzt die wahrscheinlich Sprachbarrieren oder auch die Regulatorien, die da betroffen sind und sowas, relativ gering, ne? Das kriegt man wahrscheinlich relativ schnell adaptiert.
Schon, aber das Team, das finde ich auch am Anfang gut, bewusst einen gewählten Fokus, dass man irgendwie auf deutsche Projekte, auf BIM fokussiert. Es gibt, glaube ich, knapp 300.000 Ausschreibungen pro Jahr von der Bundesregierung. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, wenn du in den USA schon, gibt es einen börsennotierten Player, der macht irgendwie knapp 29 Milliarden Umsatz, ist es natürlich schon, dass du da einfach mal, dass man da erstmal eine gewisse Relevanz machen muss. Obwohl in dieser Bauindustrie gibt es schon so dieses Made in Germany-Slogan. Ich glaube, mit der Strabag hier, mit diversen Bauunternehmen, die einfach so relevant sind, auch international, hat man da schon einen guten ja, Eingangsweg gefunden, aber es ist trotzdem, glaube ich, auch ein langer Weg in so einer alteingesessenen Industrie.
Also dieses Made in Germany, da ist bestimmt was dran, nur zeitgleich, du hast ja BER, Elbphilharmonie, Stuttgart 21 und sowas. Also es gibt ja auch viele, sagen wir, sehr medienwirksame Beispiele, die quasi das Gegenteil gerade darlegen. Ne? Läuft so ein Startup dann auch Gefahr, dann irgendwann vielleicht sogar in die Haftung genommen zu werden, wenn man jetzt irgendwie, also alle genannten Beispiele gerade haben ja Bauverzögerungen mit sich gebracht. Das würde ja dann vielleicht eben aus dieser Software heraus resultieren irgendwann, ne? Dass man irgendwie die Software verantwortlich macht.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die solltest du so mal im Team stellen. Oder hoffentlich hat auch der neue Investor die gestellt, weil das ist natürlich ehrlicherweise wahrscheinlich was die Company, wenn das der Fall wäre, so ein Single Failure Risk sein könnte, weil wenn man sich mal anschaut, wie groß die Bauvorhaben sind, da ist natürlich auch die Seed-Finanzierung sehr klein gegen. Ich hoffe mal, dass sie das nicht sind, weil letztendlich ist natürlich ist die Ausführung nochmal was anderes als nur die Software dahinter. Aber klar, wenn die Software das Problem wäre oder rückwirkend dazu, dass man es beweisen könnte, dass sie das ist, ich glaube, ja, dann könnte das wahrscheinlich auch problematisch werden, aber da will ich mir gar nicht zu viel reinsteigern, weil dann bin ich bei meiner Absage-E-Mail für Spectre Series A schon dran.
Oh je. Nee, nein. Auf keinen Fall. Ne? Das ist wirklich ein tolles Thema.
Alles gut.
Ja, genau. Und ist ja ein bisschen die Frage auch, man kann sich ja gegen fast alles versichern. Ich glaube, nur als Startup ist es hinterher total lästig, wenn du relativ viel Zeit vor Gericht verbringst. Ne? Wenn du so Gerichtsprozesse und solche Geschichten hast, das nervt wahrscheinlich ungemein. Und gerade wenn es dann um so größere Summen und vielleicht auch, Gegenspieler mit tieferen Taschen geht.
Total. Ich glaube, das ist was, was man keinem Startup wünschen kann. Ich glaube, da sind immer genug Herausforderungen schon allein ohne das. Deswegen hoffe ich mal, dass sie da nicht in die Problematik geraten.
Mhm. Und du hast den Investor oder die Investoren gerade schon angesprochen, Tech Vision Fonds, also erstmal 2,7 Millionen, das ist für eine Seed-Runde wirklich ordentlich. Ne? Kennt man die? Du hast gerade gesagt, also die Dimension der Runde stimmt für dich erstmal, ne?
Ja, das ist, glaube ich, eine super Rundengröße, auch in aktueller Zeit, oder wahrscheinlich ist die Company Oktober, November ins Fundraising gestartet. Da erstmal Chapeau, dann auch so eine große Seed-Runde zu raisen. Ich kenne den Tech Vision Fund ehrlicherweise, glaube ich, nicht. Ich will gar nichts Falsches sagen, aber da klingelt gerade nichts. Aber wen ich sehr gut kenne, ist das X-Deck-Team, was als Angel mit drin ist oder auch die Company damals als Inkubator mit aufgebaut hat, mitgeholfen hat. Und das freut mich natürlich sehr, dass da ein Inkubator in, wie gesagt, meiner Heimatstadt rumwirbelt und eine coole Firma in Köln nach anderen aus dem Boden sprießt. Ich glaube, die haben die erste Firma, wo wir auch investiert sind, das Sastrify, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und jetzt sehe die nächste mit einer größeren Runde zu sehen. Freut mich sehr für das Team auch.
Ja, ich hatte, glaube ich, mit dem Markus Gick, heißt er, glaube ich, von XSEC auch schon mal ein Gespräch. Also ja, freut mich wirklich auch sehr und ich würde fast sagen, wir müssen die mal in den Podcast einladen, jetzt nicht nur um diese eine Frage zu klären, sondern generell, weil es wirklich eine spannende Runde ist und der Markt halt so gigantisch groß ist. Ne? Und ich glaube, das Team an sich, da macht man auch einen Haken dran. Die haben eine gute Vita, ne, glaube ich.
Ja, ich glaube, sehr, sehr, sehr solides Team. Ich will jetzt hier nicht meine Alma Mater zu sehr loben, die WHU, aber ich glaube so WHU, St. Gallen, RWTH, ich glaube so von den Uni-Verläufen, glaube ich, ist echt cool.
Hast du schon.
Und cooles Team, definitiv. Bin ich mal gespannt, was da in Köln jetzt entsteht als Startup-Hochburg. Hoffentlich viel und hoffentlich ist da auch Spectre dann ein großer Teil von.
Cool. Also bleiben wir dran, ist wirklich super. Und apropos Team, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, ihr sucht noch jemanden für euer Team, ne?
Genau. Wir suchen aktuell, wir suchen im Investment-Team dauernd Leute, aber wir suchen auch bei uns in den Operations-Rollen, wir suchen gerade eine VP-Marketing, falls jemand kennt oder jemand sich angesprochen fühlt, dass unsere Brand noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, soll sich doch gerne bei uns melden. Wir freuen uns über Bewerbungen und hoffentlich dann hier bald auch ein neue Team-Member/Memberin durch den Podcast gefunden zu haben.
Cool. David, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee. Ich glaube nicht.
Ich auch.
Ne? Mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Cool. Ganz lieben Dank und dann bis zum nächsten Mal, ne?
Ja, ciao.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
Ja, das war David Fischer, Principal von HV Capital. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich fand es wirklich zwei tolle Themen. Ja, und ich kann euch zum einen empfehlen, On Vacation mal anzuschauen. Ist eine tolle Seite, eine tolle Streetwear-Brand. Und vielleicht könnt ihr dann sagen, ihr habt quasi das Supreme der nächsten Generation viel, viel früher entdeckt als die breite Masse. Ist eigentlich eine coole Gelegenheit, eine coole Story. Und wenn ihr in der Baubranche unterwegs sein solltet, dann schaut euch auch mal Spectre Automation an. Ist auch echt ein spannendes Unternehmen, das, glaube ich, das Potenzial hat, einen großen Markt zumindest ein bisschen durchzurütteln. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht in beiden Fällen. Wir versuchen, beide Unternehmen mal einzuladen. Sind, glaube ich, schöne Themen, auch nochmal für ein direktes Interview. Ja, und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne diese Sendung weiterempfehlen. Ihr wisst ja, ich sage es ja jeden Tag, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ich sage es ab und zu, bewertet uns gerne auf Apple Podcast oder vor allem auf Spotify. Da geht das am allerschnellsten. Einfach in der App kurz auf, ja, am besten 5 Sterne klicken, dann freuen wir uns, sind weiterhin motiviert, euch solche tollen Inhalte zu liefern, wie wir das hier jeden Tag tun. Und wie gesagt, für euch sind es wahrscheinlich 3 Sekunden Aufwand. Ist eigentlich ein ganz cooler Deal, glaube ich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und nachher kommen wieder richtig coole Themen, von daher reinschalten lohnt sich. Wenn nicht, dann ja, spätestens bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.